Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 8. Folge vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Es ist ein dunkler Tag. Es ist eine dunkle Woche.
Was ist es? Ein Sexualstraftäter ist der mächtigste Mann der Welt.
Ich hätte gerne aufbauende Worte.
Ich glaube, die kommen noch. Warte mal ab.
Ja? Ich habe im Drive gesehen, du hast heute Theorien mitgebracht, die erklären nicht nur das Sommerhaus, sondern auch noch das weltweit politische Geschehen in einem. Was sind das für eine Hybridfolge?
Wir fragen uns hier nur die großen Fragen.
Weil wir uns hier so viele große Fragen stellen heute, würde ich sagen, wir starten direkt rein.
Und wir starten mit Mikro an euch.
Es gibt diese Woche nicht so viel Mikro an euch, denn wir nehmen sonst eigentlich immer montags auf. Und zu dem Zeitpunkt sind immer schon viel mehr Nachrichten und Kommentare reingekommen. Und wir sind heute ganz, ganz früh dabei, weil Franzi nämlich nächsten Montag Geburtstag hat. Darf ich das hier sagen?
Ist okay, das darfst du sagen.
Franzi hat nächsten Montag Geburtstag und deswegen können wir nicht aufnehmen, deswegen sind wir ganz früh dran. Deswegen sind noch gar nicht so viele Nachrichten reingekommen. Aber eine ganz wichtige, und zwar hat eine Person uns geschrieben, und ich glaube, es hatte uns schon mal jemand geschrieben, dass unsere Werbung manchmal mitten im Satz kommt. Ich möchte euch dazu sagen, das ist mein Fehler. Ich bin durch die technischen Details einfach noch nicht so richtig durchgestiegen, ne? Und es ist schwieriger als gedacht.
Und ich habe damit nicht so viel zu tun, deswegen kann ich nichts sagen und nichts machen.
Aber bitte seid euch bewusst, ich bin dran. Ich lerne jeden Tag irgendwas Technisches dazu. Mein technisches Verständnis, was so Podcast-Sachen angeht, ist leider noch in den Kinderschuhen. Bilde mir ein, ich könnte eine Bachelorarbeit in einem Tag schreiben.
Das könntest du auf jeden Fall.
Aber eine Werbung nicht im Satz machen, das scheitert. Oder so einen Hyperlink einfügen. Also bitte bleibt bei uns. Wir sind dran. Ich hoffe, das projiziert er jetzt nicht negativ auf Koro, denn wir lieben Koro.
Dafür kannst du einen Jingle erstellen. Komponieren. An alle, die das nicht gehört haben, wir haben vor ein paar Folgen erzählt, dass die Dina einfach einen Kurs besucht hat, als wir den Podcast gestartet haben und unseren Jingle selbst komponiert hat. Ich finde, ihr solltet das wissen.
Wir haben aber tatsächlich ein paar Nachrichten gekriegt, denn wir haben euch ja gefragt, ob ihr auch irgendwie so ein alter Ego habt, so wie die Dittys. Die wird ja, wenn sie wild beim Tanzen ist und beim Feiern, wird sie jetzt zu Dennis E. Und wir haben gefragt, ob ihr sowas auch habt. Und wir haben ganz viele Zuschriften gekriegt und ich liebe alles daran. Und ich lese dir jetzt mal ein paar vor. Und zwar sagt eine Person, mein alter Ego heißt Dieter und ist der in mir sozialisierte alte weiße Mann.
Ich, Dina, den habe ich auch. Weißt du, wie meiner heißt?
Nee.
Günther. Ich hatte mal so einen ganz wütenden Abend, wo ich einfach keinen Bock mehr auf nichts hatte und total unapologetic war. Wie heißt das? Ich habe mich für nichts schlecht gefühlt. Und ich habe den ganzen Abend Wurstbrot gegessen. Veganes Wurstbrot. Egal, Wurstbrot. Und breitbeinig da gesessen und gedacht, ich bin der Günther.
Auch hier an alle Günthers und Dieters, die zuhören. Eine andere Person hat uns geschrieben. Wenn ich sehr betrunken bin, werde ich, Denise, zum Dennis. Meine Freunde haben mich so getauft, da ich anfange, frauenverachtende Witze zu machen und so zu reden, als ob ich ein Macho-Arschloch wäre. Ich meine das nicht ernst, sondern es ist wie eine Satire und ich lache auch selbst darüber. Ich denke, ich verarbeite so, dass ich in einer patriarchalen Gesellschaft lebe. Wirklich sicher bin ich mir aber nicht.
Okay, das ist mega witzig.
Richtig sicher bin ich mir da tatsächlich auch nicht. Ich liebe, dass so viele Denise zu Dennisen werden. Denn das haben wir tatsächlich nicht nur einmal gekriegt. Und dann haben wir noch was in ein bisschen andere Richtung bekommen. Das will ich auch unbedingt noch mit dir teilen. Und zwar, eine Zuhörerin wird zur Dinkeldiene. Und das beschreibt nicht ihre wilde Seite, sondern ihre Öko-Seite.
Das ist aber süß. Die Dinkeldiene. Das könntest du sein. Dinkeldiener. Ihr könnt euch ja mal zusammentun.
Wir können mal zusammen im Bioladen. Ich liebe Bioladen. Beste Leben.
Ich weiß. Du liebst Koro.
Aber das habe ich ganz fest in meine Identität integriert. Das ist kein separater Teil von mir. Aber ich liebe das, wenn man so jedem Anteil von sich so einen kleinen Namen gibt. Finde ich super. Ich bin noch dran, darüber nachzudenken, wie meine wilde Seite heißt. Reiche ich nächstes Mal nach. Ich würde sagen, damit gehen wir zu Abgefragt.
Abgefragt ist diesmal nicht von der letzten Folge, sondern von der davor. Aber wir haben ja gesagt, das Thema des Herbstes. Deswegen passt es noch sehr gut.
Und zwar, haben wir gefragt, wie oft spürst du Wut? Franzi, was glaubst du, wie oft unsere Zuhörenden Wut spüren?
Ich glaube, das ging ja von sehr oft bis nie. Und das, was ich vor allen Dingen spannend finde, ist, wie viele Menschen nie oder nur sehr selten Wut fühlen. Ich würde sagen 30%.
Nie oder selten waren insgesamt 42%. Nie war tatsächlich nur 1%. Manchmal waren 35%. Oft 29% und sehr oft 13%. Es ist eine sehr wütende Kohorte.
Mein Gott, das ist das Feuer, was wir brauchen für die feministische Revolution.
Und damit starten wir in die Folge. Franzi, gib uns eine Mainplot-Summary von Folge 9 vom Sommerhaus der Stars.
Theresia sagt, Emma und Umut sind peinlichste, primitivste Gosse. Raffi sagt, Emma ist die Hexe mit Haaren auf den Zähnen und Sam empfiehlt den beiden Therapie. Michael sagt, Gloria sei eine Kette, weil sie abends 5 Minuten kuscheln möchte. Und Sam gibt Theresia vor der Exit-Challenge Hexenenergie, was auch funktioniert. Theresia und Stefan gewinnen das Würfelbalancieren und Oliver und Jill verlassen das Sommerhaus. Bei Ich habe kommt nie kommt raus, dass Jan schon einmal mit einer 60-jährigen Frau geschlafen hat, was Alessia komplett hasst. Und beim Höhenfragespiel findet Raffi Sam schlimmer als eine Frau. Der wiederum ist sauer, weil Raffi den Eurovision Song Contest Song Ein bisschen Frieden nicht erraten hat. Bis Raffi weint. Dann ist Gloria sauer auf Michael, weil der nicht weiß, wie viele Vulva-Lippen eine Vulva hat. Und bei der Nominierung hält Umut wieder große Reden. Gloria nennt Emut ein toxisches, narzisstisches Paar, woraufhin Umut ausrastet, beide gepiepst werden müssen und es zu Körperlichkeiten mit Michael kommt, der wiederum Umut eine Pussy nennt. Dann gibt es auch noch ein Schreiduell zwischen Theresia und Umut und Stefan nominiert Emut in Gedichtform. Und am Ende, da trifft es doch Gloria und Michael. Die anderen fanden klar, Gloria ist einfach eine zu starke Frau.
Franzi, ich liebe wieder alles daran. Pro Gloria. Sollen wir mit der anfangen?
Machen wir.
Ist eigentlich relativ ähnlich wie auch schon die Folgen davor. Es dreht sich ein bisschen im Kreis, denn wir sehen direkt am Anfang der Folge, dass Gloria relativ klar ihr Bedürfnis nach Kuscheln kommuniziert und Michael das einfach wieder völlig abbügelt. Denn der sagt, sie wäre eine Klette und geht überhaupt nicht auf sie ein. Und ich habe das Gefühl, da endlich will die Gloria sich so ein bisschen auch nochmal dagegen auflehnen, ne? Denn die will schon so eine klare Grenze setzen und erklärt ja dann auch nochmal ganz klar, worum es eigentlich geht, dass sie sich dadurch abgelehnt fühlt und wie sie damit geht. Die haben dann so ein kurzes Klärungsgespräch im Garten, ist es, glaube ich. Und man hört tatsächlich dann von Michael endlich mal so ein kleines, es tut mir leid. Aber so richtig liebevoll ist die ganze Situation trotzdem nicht.
Weißt du, was ich richtig fies fand? Dieses von Michael dann 2 Sekunden später gefühlt die Sachen ironisch sagen, die er vorher noch völlig ernst verletzend gemeint hat. Habe ich gar nicht gecheckt, fand ich überhaupt nicht witzig. Man sieht auch der Gloria im Gesicht an, dass sie in dem Moment nicht checkt, ist es ernst oder nicht. Gefällt mir nicht.
Bin ich bei dir. Was sich auch wiederholt.
Emut.
Also am Anfang der Folge habe ich gedacht, es wiederholt sich einfach alles. Wir sehen hier nochmal die gleiche Folge, die wir jetzt schon zum 9. Mal sehen. Denn es eskaliert auch wieder zwischen Emma und Emut. Emma und Umut.
Ich sage jetzt ja nur noch Emut. Den Namen finde ich schon geil.
Ich liebe ja auch schon, dass sie diesen Merch gemacht haben, ne?
Ist schon cool. Aber den Streit liebe ich nicht. Der ist schon wieder einfach maximal aggressiv.
Ich würde auf keinen Fall mit Raffi zustimmen, dass Emma ein Monster ist. Ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Und ich finde, sowieso habe ich mich ein bisschen über Raffi gewundert, dass der auf einmal sich da stilisiert als die Person, die entscheidet, was gar nicht geht. Denn ich glaube, es fällt ja in diesem Gespräch halt die Fresse. Und da sagt Raffi ja ganz klar, das würde überhaupt nicht gehen. Und ich muss so ein bisschen lachen, denn der hat doch noch das Kinder-F-Wort, war das in der letzten Folge oder in der Folge davor? Also es ist wirklich nicht lange her. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit so klare Grenzen entwickelt.
Der hat seinen Partner, der übelste Höhenangst hat, im Höhenspiel einfach runtergeschubst, als er komplett in der Panik war. Finde ich nicht okay.
Finde ich nicht okay, aber ich glaube vor allem dann, wenn man sich selber ein bisschen unsicher mit der eigenen Beziehung ist, ich glaube gerade dann tritt man gerne nochmal weiter nach unten. Wo ich aber Lorik auf jeden Fall recht gebe, ist, dass er ja sagt, es wirkt nicht gesund, die ganze Sache zwischen Emma und Umut. Und da stimme ich ihm völlig zu. Und was ich zwischendurch auch mal gedacht habe, die streiten ja wirklich extrem viel. Und ich glaube, dass man manchmal so diese Form, dieses Engagement quasi, ne, also dass man immer wieder so starke Gefühle erlebt und sich immer wieder aneinander reibt, dass man das, glaube ich, auch oft mit Liebe verwechselt.
Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, ganz oft ordnen Menschen körperliche Erregungszustände, die auch Angst sein können, als Liebe ein oder Schmerz. Und das ist bei den beiden wirkt es echt so, dass sie diesen Schmerz immer wieder als eine hohe Emotionalität dann einordnen und denken, wow, das ist aber feurige Liebe. Aber ich muss sagen, also für mich kristallisiert sich immer mehr raus, was da alles schief läuft in der Streitkultur zwischen denen. Bin auch weiterhin dabei, dass niemand von denen ein schlechter Mensch ist oder so es verdient behandelt zu werden, wie teilweise vor allen Dingen mit der Emma umgegangen wird, vor allen Dingen die Arten und Weisen, wie sie beleidigt wird, schon wieder und immer als Verführerin in der Folge auch schon wieder. Das finde ich schwach und wird überhaupt nicht gerecht und gleichzeitig ist die Art und Weise, wie sie eben mit Umut umgeht, auch einfach nicht okay. Das ist schon wirklich aggressiv, herabwürdigend und auch in einem Streit sollten diese Grenzen eigentlich nicht überschritten werden.
Hab mich daran erinnert, dass die Emma vor ein paar Folgen gesagt hat, die Beziehung wäre halt lebendig. Weißt du es noch?
Mhm.
Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, dass sie vielleicht so dieses hohe Engagement, also dieses, dass sie sich immer wieder streiten und dass es so intensive Gefühle gibt, dass die aber ja eigentlich Streitgefühle sind, dass sie das vielleicht ein bisschen fehlinterpretieren als sehr große Liebe. Womit ich nicht sagen will, dass sie sich nicht lieben, das kann ich natürlich nicht wissen, aber das habe ich mich zwischendurch schon öfter gefragt.
Ja, und das ist ja ganz oft so bei ungesunden Bindungen, dass es eben dieses sehr Negative dazu führt, dass wir das Positive dann als extrem positiv wahrnehmen und immer wieder auf das Positive hoffen durch diesen Wechsel von negativ und positiv, sodass es unterm Strich, wir irgendwie gar nicht mehr merken, dass es halt unterm Strich eher negativ ist, weil einfach dieses Wechselspiel erstmal dazu führt, dass eben das Positive positivere wahrgenommen wird und dann eben auch zu dieser immer andauernden Hoffnung nach dem Positiven. Das sind so ganz basale Mechanismen im Gehirn, die ganz viel mit Dopamin zu tun haben, mit dem Glückshormon. Und dagegen können wir oft, also oder es ist schwer, dagegen anzukämpfen.
Wenn wir uns die großen Liebesgeschichten unserer Zeit angucken, dann sind das ja immer so Liebesgeschichten, die oft eine Achterbahnfahrt waren und wo auch so viele Hindernisse überwunden werden müssen. Ne? Und ich glaube, oft hört man ja von Leuten in solchen Beziehungen auch, dass die sagen, wir haben schon so viel durchgestanden, wir haben schon so viel miteinander geschafft. Und auf den ersten Blick denke ich immer, oh ja, die haben bestimmt irgendwie große Rückschläge erlebt. Vielleicht gab es irgendwo einen Todesfall, Krankheiten, etwas von außen, was man so zusammen als Team bewältigen kann. Aber in diesen ungesunden Beziehungen habe ich das Gefühl, dass Leute dann auch denken, wir überwinden hier auch gerade ganz viel und machen ganz viel zusammen durch, wie in diesen großartigen Liebesgeschichten. Aber es ist ja ein Riesenunterschied, ob man zusammen irgendwie das Leben bestreitet, zusammen irgendwie durch dick und dünn geht, in Situationen, die das Leben halt nur mal aufwirft, oder ob man immer wieder überwinden muss, dass man einfach sich gegenseitig so bekriegt.
Voll. Wen ich auch richtig aggressiv zueinander fand, wieder, waren Raffi und Sam. Ich sehe in der Beziehung zwischen denen super wenig so liebevolle Zartheit. Ich meine, vielleicht sehen wir die Momente auch nicht und es gibt sie eigentlich, aber wir sehen sie auf jeden Fall nicht. Finde ich schon ein bisschen schade und auch in dieser Folge geht es wieder richtig ab. Was mich dabei vor allen Dingen fertig gemacht hat, ist, wie misogyn die Sprache wieder ist, die der Raffi verwendet. Der sagt einmal zum Sam, du bist ja schlimmer als eine Frau. Der bezeichnet in dieser Folge wieder Männer als Weichei oder auch als Muschis, die nicht männlich genug sind. Und ich muss sagen, Dina, mich macht das fertig. Ich habe das Gefühl, der versteht nicht, dass das System, das er hier benutzt, um andere Leute abzuwerten, das gleiche ist, das vermutlich zu dem Schmerz geführt hat, der halt so lange sehr sicher auch in ihm gelodert hat, dass er sich zum Beispiel auch so spät erst geoutet hat. Und heute, so wie ich den beobachte, glaube ich jetzt nicht super, super in sich ruht und glücklich ist, wenn ich das mal so von außen einordnen darf. Und woran mich das erinnert hat, war jetzt tatsächlich an die US-Wahl. Denn auch da haben Frauen, vor allen Dingen weiße Frauen, häufiger damals Biden gewählt, als in diesem Jahr Harris. Was ja super krass ist, weil Harris einfach sich aktiv für die Rechte von Frauen einsetzt. Und trotzdem haben weiße Frauen so gewählt, dass sie quasi lieber ihre eigenen Rechte abschaffen, als sich für sich selber einzusetzen, weil sie eher einem Mann vertraut haben, der eben jetzt in dem Fall, weil jetzt war die Wahl ja Harris oder Trump, misogyne, menschenverachtende, sexistische Dinge vertritt. Die und vor allen Dingen auch halt die Rechte durchsetzen will, die Frauen die Selbstbestimmtheit auf den eigenen Körper verwehren. Das heißt, ob jetzt Raffi oder weiße amerikanische Frauen diejenigen, die unter patriarchaler Gewalt leiden, sind halt nicht immer zwangsläufig diejenigen, die das System dann auch ablehnen oder die sich halt gegen das stellen, was passiert, sondern häufig ist das Ganze eben so internalisiert, dass der Schmerz zwar im Innen stattfindet, aber das nicht so reflektiert wird. Und deswegen dachte ich, wir müssen auf jeden Fall diese Folge einmal über internalisierte Misogynie reden, weil wir es einmal im Raffi sehen und andererseits in der amerikanischen Wahl jetzt diese Woche gesehen haben. Wie kann es sein, dass der Raffi in dieser Folge sagt, immer noch im 21. Jahrhundert, dass eine Frau zu sein sozusagen das Schlimmste ist, was er seinem Partner antun kann, und dass Frauen einen Mann wählen, der ein verurteilter Sexualstraftäter ist und den zum mächtigsten Mann der Welt machen, wenn die Alternative eine kompetente schwarze Frau ist? Die erste und natürlich die einfachste Antwort darauf, eigentlich nicht die einfachste, muss man auch erstmal drauf kommen, aber das ist Macht, natürlich, offensichtlich. Dieses ganze System, was aus all diesen Diskriminierungsformen besteht, hat zugrunde liegend, dass es um Macht geht. Und die motiviert Misogynie, genauso wie im Mittelalter Hexenjagd, genauso wie Racism und andere Isms. Und es geht um die ständige Angst, dass diese bedroht werden könnte. Aber ich finde, das erklärt das Ganze ja noch nicht ganz. Weil, okay, wir streben alle nach Macht, aber dann wäre es ja immer noch eigentlich logisch, dass Frauen eben nicht einen misogynen Sexualstraftäter wählen oder Raffi jemanden abwertet fürs Nicht-Männlich-Sein, obwohl er selber diese Abwertung ständig erfährt, würde ich jetzt mal von ausgehen, als homosexueller Mann. Das Ganze muss also noch ein bisschen komplexer sein. Und ich habe dafür drei Punkte mir überlegt. Der erste ist ambivalenter Sexismus, und darüber haben wir ja schon gesprochen hier im Podcast, deswegen fasse ich es nur mal kurz zusammen, weil wir werden das immer wieder besprechen. Das ist, um es knapp zusammenzufassen, die Idee, dass Sexismus nicht nur feindselig ist, also nicht nur Belästigung bedeutet oder eben aggressive Akte, sondern dass der auch vermeintlich wohlwollend ist. Und mit wohlwollenden Sachen ist sowas gemeint, wie dass Menschen denken, dass Frauen moralisch eben reiner seien als Männer und dass sie zu beschützen sein müssen und sich Männer für ihre Frauen aufopfern sollten. Dieses Tandem aus feindseligem und wohlwollendem Sexismus sorgt für eine Aufrechterhaltung von den Strukturen, weil es eben gar nicht so leicht ist, das zu durchblicken. Vor allen Dingen, weil Frauen, die sich den patriarchalen Strukturen beugen, also jetzt in dem Beispiel Frauen, die Trump wählen, oder im Sommerhaus Frauen Raffi, der andere Männer auch abwertet, weil sie zu weiblich sind, dadurch von dem System belohnt werden. Und auch der Raffi wird ja auch dafür belohnt in dieser maskulinen Welt, dass er eben Frauen abwertet und sagt, das ist sozusagen das Dümmste, was man sein kann, eine Frau. Mit Hilfe von diesem Tandem schaffen es eben auch eigentlich sehr sexistische Parteien, sich als FrauenversteherInnen zu inszenieren, weil es eben gar nicht so leicht zu durchblicken ist, wenn man die wohlwollende Seite sich vor Augen führt, die sozusagen ablenkt von dem Aggressiven. Weil ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen, wenn wir nur den feindseligen Sexismus hätten, dann hätten wir einfach längst die feministische Revolution gestartet, weil Frauen sind nun mal die Hälfte der Gesellschaft. Dann kommen andere Menschen hinzu, die unter dem Patriarchat leiden, die queere Personen, eigentlich alle Personen, die unter irgendeiner Form von Diskriminierung leiden. Und damit sind wir ja schon mehr als die Hälfte. Zweite Erklärung, die haben wir auch schon mal angeschnitten, deswegen auch nur ganz kurz. Das ist der Glaube an eine gerechte Welt. Also der Glaube an eine gerechte Welt ist die Tendenz, dass Menschen gerne glauben wollen, dass die Welt, in der wir leben, gerecht ist. Also dass guten Menschen Gutes passiert und schlechten Menschen Schlechtes. Und das kann ganz gut erklären, weil Menschen das recht stark haben, diese Tendenz, dass eben man sich nicht gegen ein altbekanntes misogynes System auflehnt. Und jetzt die dritte Erklärung, über die will ich ausführlicher mit dir reden, Dina. Das ist die internalisierte Misogynie. Dina, was ist internalisierte Misogynie?
Also Misogynie ist ja Frauenhass und internalisierte Misogynie ist Frauenhass, der von Frauen ausgeht, beziehungsweise von weiblich sozialisierten Personen.
Das kann man so beschreiben. Was in der Definition, die ich gefunden habe, steht, ist vor allen Dingen, dass der Frauenhass von innen kommt. Also ja, eigentlich doch, wie du sagst, ne? Aber dass es eben auch was ist, was Frauen nicht nur an anderen Frauen haben, sondern auch gegen sich selber. Und das macht eben den Unterschied zur normalen, in Anführungsstrichen, Misogynie, die von außen kommt. Also man hört immer wieder, Frauen sind scheiße. Die internalisierte Misogynie wäre dann eher, dass man sich selber doch als ein bisschen scheiße fühlt und empfindet als Frau. Ich habe viele Paper jetzt dazu gelesen, was das überhaupt genau ist. und dann auch so ein bisschen historisch geguckt, wie das sich von der Messung her eben entwickelt hat. Frühe Forschungen haben internalisierte Misogynie vor allen Dingen als Teil von Selbstobjektifizierung gesehen und das genommen, um Misogynie zu messen. Also Selbstobjektifizierung wäre sowas wie, wenn ich nicht die Größe habe, die ich meiner Meinung nach haben sollte, schäme ich mich. Was diese frühe Forschung gefunden hat, ist, dass es einen starken Zusammenhang zu Depressionen gibt von der Selbstobjektifizierung und zu gestörtem Essverhalten. Dann kam aber neue Forschung, die gesagt hat, so Selbstobjektifizierung, das trifft es noch nicht so ganz. Und dann gesagt hat, nee, Misogynie, internalisierte Misogynie, das ist eher, wenn Menschen traditionelle Geschlechterrollen passiv akzeptieren. Also man hört immer sowas wie, Frauen sind halt passiv zum Beispiel und anstatt sich dagegen aufzubauschen, akzeptiert man das im Stillen. Und der Schmerz, der dadurch entsteht, dass man nicht all seine Anteile ausleben kann, der ist dann diese internalisierte Misogynie. Also es geht um die Unwissenheit und Verleugnung von kulturellem, institutionellem und individuellem Sexismus, der im Innen sozusagen stattfindet. Und auch bei dieser zweiten Messung haben sich verschiedene Zusammenhänge zu negativen Aspekten der mentalen Gesundheit finden können in verschiedenen Forschungen. Aber dann kam irgendwann eine dritte Messung, die gesagt hat, wir wollen jetzt Misogynie endlich mal direkt messen, also internalisierte Misogynie. Und dafür gab es 3 Unterskalen. Das ist jetzt auch die Messmethode, die so verwendet wird. Erste Unterskala, da geht es ums Abwerten von Frauen. Also zum Beispiel, indem man Frauen Überempfindlichkeit vorwirft, vor allen Dingen, wenn sie sich beschweren. Die zweite Unterskala ist eben, Frauen nicht zu trauen. Das wäre zum Beispiel, wenn man sie als böse Verführerin porträtiert oder Frauen, die zu oft lachen, wie Kamala Harris, als suspekt einordnet. Und die dritte Unterskala von internalisierter Misogynie ist ein positiver Männerbias. Also wenn Menschen zum Beispiel daran glauben, dass Männer Frauen irgendwie überlegen sind. Das ist zum Beispiel so, wenn irgendwelche crazy Clowns im Wahlkampf rein gar nichts sagen und gelegentlich auch super weird tanzen, anstatt über Inhalte zu sprechen.
Rein hypothetisches Beispiel natürlich.
Genau. Man aber immer dann noch daran glaubt, dass dieser Mann für den Job qualifizierter ist als eine Frau. So viel zur Messmethodik. Dina, ich habe eine super spannende Studie gefunden. Und wieder erwartens habe ich an diesem Tag, an dem ich nicht nur die Misogynie im Sommerhaus aushalten musste, sondern eben auch diese Wahlen, eine mega spannende und ein bisschen hoffnungsstiftende Studie gefunden. Und die war richtig gut gemacht.
Erzähl mir alles davon.
Und zwar, wir haben jetzt schon nochmal zur Zusammenfassung getrennt zwischen internalisierter Misogynie und eben der Misogynie, die von außen kommt. Das kann man natürlich forschungstheoretisch so trennen, aber an sich hängt das natürlich total krass zusammen. Dass zum Beispiel sexistische Kommentare oder Aussagen wie I grab them by the pussy oder du bist ja schlimmer als eine Frau zu mehr Stress bei Menschen führen, die eben der Gruppe der Frauen angehören, ist völlig klar. Und das wird immer wieder gefunden und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Eine Studie von Klonoff et al. Zum Beispiel hat gefunden, dass diese sogenannten Mikroaggressionen von sexistischen Events im Leben maßgeblich den Geschlechterunterschied in Ängstlichkeit und Depressionen und körperlichen Symptomen erklären können, den man immer wieder findet. Also Frauen sind ängstlicher und depressiver als Männer. Und diese Studie konnte eben das sehr gut statistisch erklären durch diese sexistischen Kommentare, Events, Lebensevents. Und jetzt die Studie, von der ich aber spreche, die mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat, die hat gefunden, dass dieser Link zwischen sexistischen Events und negativen Outcomes in der mentalen Gesundheit, dass die besonders in Menschen stattfindet, die internalisierte Misogynie haben. Sprich, der Raffi, der wäre nach diesem Befund besonders gestresst, wenn er zum Beispiel hört, dass er kein richtiger Mann ist. Und das wirkt sich dann besonders stark auf seine Psyche aus. Und das eben stärker als bei jemandem, der über das Thema des Sexismus reflektiert hat und seine sexistischen Einstellungen in sich selbst abbauen durfte. Und ich dachte, hä, mega nice. Das bedeutet ja, dass wir so eine Art Puffer für unsere Psyche aufbauen können, indem wir unsere eigene Misogynie abbauen. Und dass das uns wiederum davor schützt, in Ängstlichkeit und Depression zu verfallen und wir vielleicht dann mehr in der Wut sind. Denn genau die brauchen wir ja, da reden wir ja schon seit Wochen drüber. Und ich finde, ist ein bisschen weit hergeholt. Und ich glaube, ich könnte diese weite Herholung wahrscheinlich nicht in einem Research Paper durchbekommen. Aber trotzdem, für die Kohorte, ich finde, dieser Befund bedeutet, die feministische Revolution könnte klappen. Und das denke ich, weil wir alle schon dran sind, unsere eigene Misogynie aufzuarbeiten, darüber zu reflektieren. Und ich glaube, dass das etwas ist, an dem auf lange Sicht viele Menschen, vor allen Dingen Menschen, die das betrifft, interessiert sind. Und dass das zum Puffer wird, der uns eben eher wütend macht und uns in die Handlung bringt, ist ja dann nur naheliegend. Aber ich habe noch einen kleinen Downer mitgebracht. Ja, was diese Studie auch gefunden hat, ist, dass dieser Link zwischen negativen sexistischen Ereignissen und dadurch beeinträchtigter Psyche zwar bei der internalisierten Misogynie im eigentlichen Sinne gefunden wird, aber nicht bei dem Zusammenhang zu gestörtem Essverhalten. Das bedeutet, egal wie viel wir uns aufklären über Sexismus und Misogynie, gestörtes Essverhalten wird dadurch nicht so ganz einfach geheilt. Das fand ich noch traurig, aber auch noch logisch, weil ich echt sehr viele Frauen kenne, die bis heute unter Körperbildern, mit denen wir aufgewachsen sind, leiden, egal wie viel die sich damit auseinandergesetzt haben. Deswegen fand ich diesen Befund auch noch spannend und wichtig und dachte, ich bringe den hier mal mit. Also Dina, ich fasse zusammen. Es gibt unglaublich viele Gründe, warum Frauen Trump wählen, warum der Raffi sich super sexistisch verhält und macht es natürlich eine wichtige Komponente, aber auch verstrickte Vorstellungen, die es schwer machen, Sexismus und Misogynie zu erkennen, spielen da auf jeden Fall auch mit rein. Genauso wie der Glaube daran, dass wir in einer gerechten Welt leben und das alles schon so ganz okay sein muss. Dann ist aber auch so, dass die ständige Auseinandersetzung mit diesem System einfach auch zu Stress in uns führt, was uns auf lange Sicht krank macht, aber dass es dafür eine Art Puffer gibt und dass die ist, seine internalisierte Misogynie abzubauen, also sich damit auseinanderzusetzen, wieso uns das alles nicht gerecht wird, sodass dieser Zusammenhang zwischen Sexismus, der von außen kommt, und negativen Auswirkungen auf die Psyche nicht mehr so stark da ist. Ein Antidote, ein Misogynie-Antidote, ein Gegengift, ein Misogynie-Gegengift. Und das gilt für den Raffi genauso für die Frauen, die Trump gewählt haben.
Und ich liebe doch einfach, dass du damit nicht nur das Sommerhaus erklären kannst und warum Raffi solche Aussagen macht, sondern auch das politische Weltgeschehen. Das sagen wir ja immer wieder, ne? Was im Sommerhaus im Kleinen passiert, in diesem Mikrokosmos, das passiert in der Welt da draußen im Großen.
Und das Private ist politisch.
Und ich glaube, viele Zuhörenden wollen das nicht hören. Am Ende sind wir den Teilnehmenden, vor allem denen, die wir am schrecklichsten finden, vielleicht doch ein bisschen ähnlicher, als wir gerne glauben würden.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Unsere Partnerin für die heutige Folge ist wieder einmal Koro und wir lieben alles daran. Falls ihr Koro noch nicht kennt, Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben.
Franzi, wir haben ja die letzten Wochen Koro schon die ganze Zeit abgehypt, aber was mir aufgefallen ist, dass wir vor allem ganz viel über unsere Lieblingsfrühstückssachen und unsere liebsten süßen Sachen geschrieben haben, also so Porridge, Acai-Bowls, Müsli, diese ganzen Sachen. Und das ist alles geil, aber nur das wird Koro gar nicht gerecht, denn die haben halt auch mega geile, herzhafte und Kochzutaten. Ich mache ja total viel mit Tahin, weil ich total gerne diese, vielleicht kennt ihr das, diese Kochbücher von Otto Lengi mag. Deswegen benutze ich, habe ich einen richtig hohen Tahin-Verbrauch. Gibt's bei Koro in Bio-Qualität. Und Franzi, ich bin ja in so einem Haushalt aufgewachsen, wo wir immer den ganzen Keller voller Essen hatten, für den Fall, dass mal irgendwas passiert oder wir eine spontane Party schmeißen müssen. Ist nicht so oft passiert, aber wir waren auf jeden Fall immer vorbereitet. Und das habe ich nämlich auch. Und deswegen habe ich gerne meine Speisekammer gefüllt mit Sachen, dass ich immer weiß, ich kann einen spontanen Kuchen backen und ich kann auch ein spontanes, veganes Chili machen für 10 Leute, wenn die einfach mal spontan vorbeikommen. Deswegen habe ich mit Koro auch nochmal richtig meine Speisekammer aufgefüllt. Und habe nämlich Folgendes gekauft. Kokosmilch, Schwarzbohnen, Kidneybohnen, Mais, Cannellinibohnen, braune Linsen, Mehl, Salz, Zucker und alles halt in Top-Bio-Qualität. Und ich habe auch noch ein paar wilde Sachen ausprobiert. Zum Beispiel haben die so ein veganes Kimchi, mega geil. Und halt zum Beispiel auch so Tortellini gefüllt mit Räuchertofu. Also Koro ist ein bisschen so wie wir. Die sind einerseits sehr klassisch, aber andererseits auch sehr experimentell.
Auch sehr süß. Denn Koro hat nicht nur Kochsachen, sondern auch richtig geile Snacks. Meine Mutter war hin und weg von unserer Kollaboration mit Koro und hat einfach für die ganze Familie gepuffte Mangos bestellt. Ich weiß nicht, warum sie das manchmal macht. Ich glaube, sie will dann auch besucht werden und dann sind wir alle dahin. Die ganze Familie hat gepuffte Mangos abgeholt, weil sie ein Riesenpaket gekauft hat. Und ich muss euch sagen, das ist der geilste Snack, den ich seit langem entdeckt habe. Denn die sind nicht nur super crunchy, sondern auch süß und man kann die unendlich essen.
Ich habe gerade kurz gedacht, du hättest dich versprochen, weil ich habe noch nie von gepuffter Mango gehört. Ich dachte, du meintest getrocknete Mango.
Ich zeig's dir hier. Dina, ich habe das auch noch nie gehört, aber es ist richtig, richtig geiler Scheiß. Bestell die unbedingt. Oder fahr zu meiner Mutter. Die hat noch mehr.
Okay, es wird klar. Wir, Franzis Mutter und so viele andere lieben alles an Koro. Die Auswahl, die Innovation, die Großpackung, die Qualität, die Transparenz. Und wenn ihr Koro auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch. Und zwar TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben. Und damit gibt es 5% Rabatt auf alles. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Franzi, es gibt ja noch die große Eskalation bei der Nominierung. Und zu der kommen wir. Auf dem Weg dahin möchte ich noch 3 Sachen ganz kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber. Erstmal, Umut und Emma, auf die muss ich nochmal kurz zurückkommen. Denn es sagt ihnen jemand, ihr solltet zum Psychologen nach dem Sommerhaus. Sam sagt das. Ich möchte kurz anmerken, ich glaube, das würde tatsächlich vielen Paaren generell gut tun und vor allem aber auch im Sommerhaus. Ich finde das schade, dass ihr das so als Abwertung bzw. als Beleidigung benutzt.
Boah, stimmt. Das finde ich auch richtig schade und ich finde es auch wirklich weird, im 21. Jahrhundert immer noch mit therapeutischer Hilfe als Abwertung zu kommen. Hä? Also, ich glaube, wir sollten uns alle darauf einigen, dass diejenigen, die sich Hilfe holen, in der Regel nicht das Problem sind.
Ich finde, wir sollten mal zum Psychologen.
Ich bin da ständig, ich bin da einmal die Woche.
Nee, miteinander. Als Vorsorge. Das hatten wir doch eh schon mal gesagt.
Das machen wir.
Wir werden das bald machen und dann werden wir euch allen sagen, wie es war. Damit es bei uns nicht so endet wie bei Weird Crimes.
Das wird es doch nicht.
Das weiß ich nicht.
Hör auf.
Okay, ich habe noch nie. Ich freue mich immer, wenn das gespielt wird. Es eskaliert immer. Aber irgendwie dieses Mal hat es mich ein bisschen enttäuscht. Es war auch wieder nur und wir drehen uns hier immerhin auch weiterhin im Kreis. Es wird fies weiter auf Emma weiter herumgehackt und ja, wir haben alle gehört, die hat Umut mit Umut. Oder nein, sie hat ja eigentlich niemanden betrogen. Sie hatte Sex mit Umut, als er noch in einer Beziehung war. Das war nicht toll, aber jetzt, dass die ganze Zeit weiter darauf rumreiten, das finde ich ausgelutscht.
Bisschen crazy, dass die mehr auf der Emma rumreiten, dass sie ihn verführt hat, als auf dem Umut, dass er betrogen hat, ne? Also das machen die schon auch, aber die Emma wird noch mehr zur Zielscheibe. Dabei ist die ja gar nicht die, die in einer Beziehung war.
Das war ja die deren Job es offiziell war, die Treue zu testen.
Crazy.
Ich wollte dich eigentlich nochmal fragen, weil es geht ja da auch darum, ob jemand schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Ich hätte da gerne nochmal was zur Orgasmus-Gap-Literatur von dir gehört.
Das ist doch meine Lieblingsliteratur. Aber was willst du denn genau wissen?
Kannst du es bitte nochmal für die Leute, die neu zu uns gekommen sind, in einem Satz nochmal ganz kurz zusammenfassen? Denn es steht ja quasi da, wenn man da zuhört, bei diesem Ich-habe-noch-nie-Spiel, dann wirkt es quasi so, als wäre es eher eine Seltenheit und eine verrückte Ausnahme, wenn Frauen mal einen Orgasmus vortäuschen.
Diese Aussage oder diese Annahme ist zumindest unwissenschaftlich oder nicht das, was man findet. Denn der Orgasmus Gap bezeichnet das Phänomen, dass Frauen sehr viel häufiger beim Sex kommen, wenn sie mit Nicht-Frauen schlafen. Und das findet man immer wieder so in der Literatur, sogar auch bei bisexuellen Frauen, die mit Männern und Frauen schlafen, dass sie dann eben, wenn sie mit Frauen schlafen, sehr viel häufiger kommen. Wir hatten auch mal eine Folge dazu, woran das liegt und dass es eben nicht daran liegt, dass Frauen einfach nur die weibliche Anatomie besser kennen, sondern eben maßgeblich daran, wenn ich es mal ganz kurz zusammenfasse, dass Frauen, wenn sie mit Frauen schlafen, auch daran glauben, dass die andere Person interessiert, dass sie kommen. Und sie sich dann eben ja mehr fallen lassen und das mehr auch selber angehen, sagen, was sie wollen, sagen, was sie brauchen. Auf jeden Fall spannende Literatur hätten wir gerne mal hier mit ins Sommerhaus gebracht und denen gesagt, unwahrscheinlich ist das nicht, dass da schon mal was gefaked wurde.
Ich fand es sehr bezeichnend, diese Situation zwischen Michael und Gloria, wo er quasi, man hat ihm ja angemerkt, er hat die Befürchtung oder den Gedanken, dass es vielleicht mit ihm war, wo Gloria einen Orgasmus hätte vortäuschen können. Aber anstatt, dass er dann vielleicht kurz in sich geht oder dann in einem stillen Moment mal nachfragt, so, hör mal, war das vielleicht bei mir? Gibt's was, was wir machen können? Bist du manchmal nicht so zufrieden? Wählt er den komplett anderen Weg, das komplette Gegenteil und geht total auf Angriff und wirft ihr das quasi vor und nimmt sie total ins Kreuzfeuer.
Das ist so krass. Also damit, wenn sie mal was vorgetäuscht hat, wird er damit auf jeden Fall nicht dazu beitragen, dass sie das weniger macht, sondern eher zum Gegenteil.
Und um weiterhin bei Michael zu bleiben, es gibt ja dann ein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Michael da explizit gesagt hat, halt die Fresse zu Gloria. Und war das nicht, was sie ihm vor ein paar Folgen in einem Spiel gesagt hat, wo er dann danach die Koffer gepackt hat?
Ja, stimmt. Oh mein Gott, ich liebe, dass du das erinnerst. Ich hatte da gar nicht mehr dran gedacht, aber ja. Müssen wir nicht mehr erwähnen, dass es noch nicht mal ein Gedankengang von ihr ist, jetzt auch die Koffer zu packen, oder?
Natürlich nicht. Um Gloria geht es aber auch in der Nominierung. Wie fassen wir die Nominierung für die Menschen, die vielleicht die Folge nicht gesehen haben?
Ich habe es ja ein bisschen in der Manplot Summary versucht, aber ich glaube, man könnte es zusammenfassen als alle rasten aus. Sogar Theresia ist komplett außer sich und vor allen Dingen alle gegen Umut dann und Umut aber auch gegen alle. Also ist schon auf jeden Fall beidseitig. Allseitig.
Die Aggressivität, die da in der Luft liegt, gibt mir ein richtig ungutes Gefühl beim Zuschauen.
Mir auch. Mir hat diese Folge auch wirklich nicht gut getan.
Ich glaube, es gibt ja viele Interpretationen von dieser ganzen Situation, ne? Hier kommt meine. Offensichtlich ist es nicht die einzige. Ist offensichtlich nicht die richtige, in Anführungszeichen. Wie ich das Ganze sehe, ist Folgendes. Es fängt ja damit an, dass Gloria dran ist, zu nominieren. Sie steht auf, fängt an zu reden, fängt an wild zu gestikulieren, fängt an, Umut und Emma zu beschimpfen. Und dann klatscht sie immer wieder in die Hände und geht schnellen Schrittes auf Umut und Emma zu. Und Umut steht dann auch auf. Dann springt Michi dazwischen und es kommt zu einer Rangelei zwischen Michi und Umut. Kann man das so sagen?
Mhm. Ja, ich würde schon sagen, Rangelei. Geiles Wort auch.
Ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich das sonst beschreiben würde.
Nee, Rangelei ist gut, weil die schlagen sich nicht. Aber es ist eine Rangelei. Es ist eine Rangelei, Dina.
Es ist eine Rangelei. Also keiner hat jemanden geschlagen, zumindest haben wir es nicht gesehen. Vielleicht ist es passiert in einem Off-Kamera-Moment. Man weiß es nicht, vielleicht wurde es rausgeschnitten. Können wir nicht sagen, wir können hier nur bewerten, was wir gesehen haben. Aber das, was wir gesehen haben. Und danach eskaliert es völlig und alle schreien. Und obwohl diese Situation dann erstmal entschärft ist, geht es irgendwie immer weiter. Es ist wirklich absurd. Also ich muss mal auf diese Rede von der Gloria eingehen. Denn die Gloria sagt, dass sie eine schöne, harmonische Beziehung hat. Und Emma und Umut nicht. Die Gloria sagt, ich muss meine Aggressivität nicht nach außen an anderen hinauslassen. Und das kann sie doch nicht ernst meinen.
Also den Moment fand ich auch ein bisschen crazy. Ich dachte, also ja, es gibt viel zu kritisieren an der Beziehung zwischen Emma und Umut. Da will ich gar nicht widersprechen. Aber ihre Beziehung ist doch jetzt nicht der Goldstandard.
Nicht, das will ich auch nicht sagen. Und es geht dann damit weiter, dass auch dann Theresia in Tränen ausbricht und Umut und Emma beschimpft. Und dann hat Stefan noch ein Gedicht geschrieben. Und ich glaube, das Ende vom Lied ist, dass zwar alle irgendwie gegen Emma und Umut sind, aber am Ende Gloria und Michi die meisten Stimmen kriegen.
Strategisch, weil sie sagen, Gloria ist einfach eine zu starke Frau. Müssen wir auch nichts mehr zu sagen, oder?
Nee. Was mich daran so mitgenommen hat oder worüber ich die ganze Zeit nachgedacht habe, ist, dass ich das Gefühl habe, es haben noch eigentlich alle genug eigene Probleme. Wieso nehmen die Emma und Umut jetzt so mit? Und ich stimme allen auf jeden Fall zu, dass die Beziehung von Emma und Umut kann und die sollte man, denke ich, auch kritisieren. Aber ich finde das schon sehr auffällig, wie sehr alle diese Beziehung da mitnimmt, beziehungsweise wie sehr alle sich imstande dazu fühlen, die Beziehung zu evaluieren. Und vor allem Gloria, wie die sich über diese Beziehung stellt. Und ich bin mir sicher, dass sie das halt nicht aus Sorge um Emma und Umut macht.
Keinen Fall.
Aber ich habe mich gefragt, wieso macht die Gloria das sonst? Und ich habe ja vor ein paar Folgen schon mal die Vermutung aufgestellt, dass sie sich über Emma und Umut stellt, die halt abwertet, die diskreditiert, um sich und vor allem auch ihre Beziehung aufzuwerten. Und ja, es ist nicht, dass die keinen Punkt hat. Da läuft vieles falsch bei Emma und Umut. Möchte ich nochmal dazu sagen. Trotzdem finde ich es auffällig, wie die Gloria darüber spricht und wie sehr sie das meiner Meinung nach benutzt, um sich selber aufzuwerten. Ich weiß natürlich nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich kann ja nicht in ihren Kopf schauen. Aber für mich wäre das auf jeden Fall eine sehr naheliegende Vermutung. Und die Vermutung, die ich schon mal geäußert habe, auf die will ich nochmal ein bisschen intensiver eingehen. Erstmal zum Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, dass jeder und jede von euch wahrscheinlich schon mal so diesen schlauen Ratschlag gehört hat. Vergleiche ich doch nicht immer mit anderen. Und Das ist wahrscheinlich oft gut gemeint, aber fast unmöglich, würde ich sagen. Denn sich selbst mit anderen Menschen zu vergleichen, das ist ein ganz normaler, alltäglicher, psychologischer Prozess. Wir machen das so, so die Theorie, um zu sehen, wo wir in der Welt stehen und um uns klar zu werden über unsere eigene Identität. Denn die Frage, wie bin ich, wer bin ich und was kann ich nicht, das kann man ja vor allem oder vielleicht sogar nur in Relation zu anderen Menschen beantworten. Und genau das sagt im Kern die Social Comparison Theory, also die Theorie des sozialen Vergleichens. Und die wurde von Leon Festinger in den 50ern entwickelt. Einigen von euch kommt ja bestimmt bekannt vor, der hat nämlich auch die Theorie von der kognitiven Dissonanz entwickelt. Die hängen tatsächlich auf ein paar Ebenen zusammen, kann man sagen. Aber nichtsdestotrotz, Leon Festinger, der war auf jeden Fall ein sehr beschäftigter Mann, sehr produktiv.
Ja, der war unter anderem mit seinem Forschungsteam auch damit beschäftigt, Frauen im Labor zu belästigen und zu behaupten, auf die Art würden die kognitive Dissonanz fühlen und seinen Effekt dann damit zu begründen, weil keine Frau so richtig im Forschungsteam war, die gesagt hatte, hey, vielleicht fühlen sich Frauen auch einfach scheiße, wenn sie belästigt werden.
Ich bin froh, dass du es hier anführst. Und ich glaube, jede Person, die Psychologie studiert, kennt Leon Festinger. Das lernen wir alle im ersten Semester. Das habe ich tatsächlich erst von dir vor ein paar Wochen das erste Mal gehört. Das lassen wir mal schön unter den Tisch fallen. Auf jeden Fall, Leon Festinger. Wir halten im Hinterkopf, wir müssen ihn kritisch sehen. Hat aber viele Theorien entwickelt, die wir heute immer noch lieben zu benutzen in der Sozialpsychologie.
Die Theorie ist auch gut. Also das will ich trotzdem nochmal dazu sagen. Kognitive Dissonanz, super wichtiges, cooles Phänomen. Die Experimente waren nur am Anfang unterirdisch, aber es gab jetzt seitdem auch schon bessere.
Aber wir trennen hier den Künstler nicht vom Werk.
Auf gar keinen Fall.
Oder doch, also das heißt nicht, dass wir die Theorie nicht mehr benutzen, aber ich finde, wir sollten das schon immer dazu sagen. Es darf nicht in Vergessenheit geraten. Auf jeden Fall, die Theorie des sozialen Vergleichs, die besagt, dass Menschen ihre eigenen Meinungen, Fähigkeiten und sozialen Positionen bewerten, indem sie sich mit anderen Menschen vergleichen. Und das passiert oft unbewusst und hilft, Selbstbewusstsein und Identität zu formen. Und von dieser Art von Vergleichen gibt es halt zwei Hauptformen. Nummer eins, Upward Comparison, also der Vergleich nach oben. Das bedeutet, man vergleicht sich mit anderen Menschen, die in einem bestimmten Bereich besser abschneiden oder besser sind. Und das kann einen einerseits motivieren und als Vorbild dienen, aber auch zu Unzufriedenheit und Neid führen, wenn die Differenz als zu groß wahrgenommen wird. Nummer zwei, der Downward Comparison, also der Vergleich nach unten. Da vergleicht man sich mit Menschen, die schlechter abschneiden. Und das kann das eigene Selbstwertgefühl steigern, wenn man sich im Vergleich dann halt als besser wahrnimmt.
Passiert bei Trash-TV, glaube ich, gar nicht so wenig.
Dazu kommen wir noch. Also, der soziale Vergleich, der hilft Menschen dabei, ihre eigene Position halt so einzuordnen, ne? Wo stehe ich im Leben? Aber der kann halt auch zu negativen Gefühlen führen, wenn man sich ständig mit anderen misst und halt dabei weniger gut abschneidet. Als Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt, man ist in der Schule, man hat gerade eine Arbeit geschrieben, man kriegt die wieder, man kriegt eine Note. Dann vergleicht man sich natürlich, ne? Man fragt direkt alle anderen, was hattest du? Was hast du für eine Note gekriegt? Und man kann sich dann halt entweder vergleichen mit den Menschen, die eine noch schlechtere Note haben und sagen, okay, ich habe zwar eine 3, aber so und so hat eine 4 und ganz viele haben eine 5 und dann fühlt man sich direkt automatisch besser, weil man im Vergleich zu denen tatsächlich gar nicht so schlecht war. Oder man vergleicht sich halt mit den Leuten, die eine 1 haben, die besser abgeschnitten haben und dann fühlt man sich wahrscheinlich schlechter. Und tatsächlich wird Social Comparison Theory auch ganz oft verwendet, um zu erklären, warum Menschen Reality-TV schauen. Denn die Idee ist, dass wenn wir uns im Reality-TV Menschen bzw. Paare angucken, bei denen es noch schlechter läuft, die noch mehr streiten, dass wir uns dann besser mit uns selber und mit unserer eigenen Beziehung fühlen. Ich würde das, glaube ich, gerne mal zur Wochenfrage machen und die Kohorte mal fragen, wenn ihr das Sommerhaus seht und in einer Beziehung seid, fühlt ihr euch danach wohl an eurer Beziehung? Also klappt das? Habt ihr danach eine höhere Beziehungszufriedenheit? Denn laut der Theorie sollte es so sein. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum Menschen diese Paarformate lieben. Und vor allem die, wo Leute und vor allem Paare so fies zueinander sind, sich die ganze Zeit streiten und sich abwerten. Weil laut der Theorie würde man sich danach halt einfach in seiner eigenen Beziehung besser fühlen. Und Tai und KollegInnen, die haben diese ganze Theorie auch auf Partnerschaften angewandt und die haben sich gefragt, was macht das mit uns, wenn wir uns mit anderen Paaren vergleichen? Was sie gemacht haben, ist, die haben 78 Paare rekrutiert und haben dann so eine Tagebuchstudie gemacht, wo man jeden Tag einen kurzen Fragebogen ausfüllt und angibt, ob man sich mit anderen Paaren verglichen hat, ob man einen Downward- oder einen Upward-Comparison gemacht hat, also einen
Aufwärts- oder Abwärtsvergleich.
Danke. Und dann, wie zufrieden man mit der eigenen Beziehung ist, ob man optimistisch ist und wie man sich selbst und den die Partnerin einschätzt. Das ist natürlich methodisch wahnsinnig geil, so eine Tagebuchstudie. Praktisch ist es wirklich nervig, weil halt mindestens 50% der Leute diese ganze Sache nie zu Ende machen. Hast du schon mal eine Tagebuchstudie gemacht?
Nee, ich habe immer nur gehört, dass das der Horror ist und dass man das besser nicht macht, auch wenn es eigentlich cool ist.
Ist es, weil man dann ja halt nicht nur die Veränderungen zwischen den Paaren sehen kann und sehen kann, okay, machen die Paare, die sich mehr vergleichen, sind die auch unzufriedener? Sondern man kann das halt ja auch innerhalb der Paare sehen, ne? Also sind Leute an den Tagen, wo die sich mehr vergleichen, unzufriedener als an den Tagen, wo die sich weniger vergleichen? Und 78 Paare, das klingt erstmal nicht nach viel, ne? Aber dadurch, dass man halt so viele Daten zu den einzelnen Menschen hat, ist es halt ein Riesendatenset. Ich hätte gern mal so eine Tagebuchstudie.
Ja, war schon irgendwie fertig ausgewertet, oder? Dass du den Stress nicht hast.
Ich glaube, was hilft, ist einfach, wenn man ein großes Forschungsbudget hat und den Leuten halt sagen kann, macht an unserer Tagebuchstudie mit. Und wenn ihr mitmacht, kriegt ihr halt 100 Euro. Das motiviert.
Das motiviert. Geld hilft. Immer.
Auf jeden Fall ist das, was sie gemacht haben. Die haben einmal eine Woche lang diese Paare begleitet und dann haben die 6 Monate später nochmal bei allen nachgefragt, um zu gucken, wie die ganze Sache sich langfristig verhält. Was sie finden, ist Folgendes. Paare vergleichen sich andauernd mit anderen Paaren. Überraschung. Und was glaubst du? Vergleichen sich Menschen mehr nach unten oder nach oben?
Boah, ich erinnere wieder Sachen ganz hinten in meinem Gehirn aus dem Studium. Ich glaube, die vergleichen sich an sich mehr nach unten, außer sie haben eine Depression.
Die haben jetzt Depressionen nicht gemessen, also dazu kann ich nichts sagen. Aber auf jeden Fall stimmt es, dass die Vergleiche nach unten mit anderen Paaren, wo man das Gefühl hat, denen geht's schlechter oder die sind schlechter miteinander, deren Beziehung ist schlechter, die passieren häufiger. Und es macht auch Sinn, denn was die auch finden, nach einem Vergleich nach oben fühlen sich Menschen schlechter, sowohl in Bezug auf sich selbst, ihren Partner und auch ihre romantische Beziehung. Wenn so Vergleiche häufig vorkommen, führen die zu einer geringeren Beziehungszufriedenheit, sogar 6 Monate später. Und die finden tatsächlich, dass so diese Vergleiche nach oben, dass sie nicht nur was mit der Person machen, die vergleicht, sondern auch mit dem oder der Partnerin von der Person. Was dann auch zur Folge hat, dass der oder die Partnerin weniger Optimismus verspürt, auch eine geringere Beziehungszufriedenheit und dass es mehr Konflikte in der Beziehung gibt. Was sie zum Downward Comparison, also zum nach unten Vergleich finden, ist nicht ganz so easy. Aber das scheint so, als hätten die einen kurzfristigen positiven Effekt. Langfristig haben die in dieser Studie aber eher einen negativen Effekt. Und das kann natürlich daran liegen, dass man sich dadurch langfristig vielleicht weniger Mühe in der eigenen Beziehung gibt und auch weniger an der eigenen Beziehung arbeitet. Weil man sich ja immer denkt, okay, eigentlich ist ja alles okay. Das Ganze ist halt so konsistent mit so anderen Forschungsergebnissen. Die zeigen, dass StudienanfängerInnen zum Beispiel, die häufiger abwärts gerichtete Vergleiche anstellen, kurzfristig eine bessere psychologische Anpassung haben, aber nach 4 Monaten schlechter angepasst waren. Also da findet man auch, wenn man sich mit anderen vergleicht, denen es vermeintlich schlechter geht, hat einen kurzfristigen positiven Effekt, langfristig scheint es nicht ganz so gut. Außerdem haben auch andere Studien gefunden, dass Menschen, die sich mehr mit anderen die ihre Beziehung mehr mit anderen Beziehungen vergleichen, generell weniger zufrieden sind in ihrer Beziehung. Außerdem, und das fand ich spannend und ich finde, das passt auch im Sommerhaus wieder hervorragend, wenn man gestresst ist, wenn es irgendwie einen Umbruch gibt und man Unsicherheit in der Beziehung verspürt, dann vergleicht man die eigene Beziehung mehr, als wenn man das nicht ist. Und genau das passt auch zu der Originaltheorie von Leon Festinger, wo der auch sagt, dass man sich mehr vergleicht, wenn man gerade auf der Suche ist und unsicher ist. Ganz lustiger Fun Fact, eine Studie habe ich noch gefunden, die ist relativ alt, aber die haben herausgefunden, dass das Auflisten von Gründen, warum die eigene Beziehung besser ist als die der meisten, zu einer positiveren Bewertung der Beziehung führte, als nur positive Eigenschaften der eigenen Beziehung aufzulisten.
Ich finde das so bekloppt. Aber was du eben gesagt hast, dass das gar nicht langfristig dann zu einer höhere Beziehungszufriedenheit unbedingt führt. Das wundert mich auf jeden Fall gar nicht.
Ja, denn generell findet man auch, dass halt diese Tendenz, die eigene Beziehung immer wieder zu vergleichen, dass es im Zusammenhang steht mit einem geringen Selbstwertgefühl, einem ängstlichen Bindungsstil und Beziehungsunsicherheit.
Ich glaube auch, dass viele Probleme dadurch entstehen, dass wir menschliche Beziehungen und Menschen hierarchisch denken, statt horizontal. Kennst du Adler?
Adolf?
Adler.
Heißt du nicht Adolf mit Vornamen? Adolf Adler?
So. Ja, da ist wirklich Adolf Adler. Entschuldige, ich war ein bisschen schockiert. Ja, Adolf Adler, der sagt das auf jeden Fall auch. Das war ein ganz früher, er hat sich Psychologe genannt, er war aber eigentlich eher Philosoph, der gesagt hat, das größte Problem der Menschheit ist, oder eins der größten Probleme, dass wir Beziehungen ständig hierarchisch statt horizontal denken. Also ein Mensch ist über dem anderen, statt wir sind alle gleichwertig und auch wenn wir verschiedene Probleme haben, dann sind wir uns in der Wertigkeit eben nicht unterschiedlich. Musste ich gerade ein bisschen dran denken.
Um das jetzt nochmal ganz explizit auf Sommerhaus anzuwenden und vor allem auf Gloria. Ich würde mutmaßen, weiß ich natürlich nicht, aber ich würde mutmaßen, dass Gloria, glaube ich, schon mit ihrem Selbstwert zu kämpfen hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine große Beziehungsunsicherheit spürt. Und ich finde, das kann ich mir nicht nur vorstellen. Dafür sehen wir sehr, sehr viele explizite Beispiele. Ich weiß nicht, ob sie einen ängstlichen Bindungsstil hat, aber zumindest in dieser Beziehung wirkt sie alles andere als sicher.
Das ist wirklich das Gegenteil von sicher.
Und natürlich spürt sie auch einen riesigen Stress in dieser Situation. Und ich glaube auch einen großen Stress in ihrer Beziehung, weil sie da mit Michael so nah auf einem Fleck ist und merkt, okay, das hier kann jede Sekunde vorbei sein. Also eine große Beziehungsunsicherheit. Und ich glaube, dass ihr das deshalb so viel gibt, sich an Umut und Emma abzuarbeiten und sich über deren Beziehung zu stellen, weil sie sich dadurch jetzt kurzfristig besser fühlen kann und kurzfristig sich durch die Abwertung von Umut und Emma, durch diesen nach unten Vergleich, sicherer in ihrer eigenen Beziehung fühlt. Und kurzfristig ist das auch gar keine blöde Lösung. Denn das funktioniert wahrscheinlich, ne? Kurzfristig würde sie sich bestimmt dadurch besser fühlen. Langfristig gesehen wäre das aber natürlich eine bessere Lösung, sich mit ihren eigenen Sachen und vor allem, glaube ich, mit ihrer eigenen Beziehung auseinanderzusetzen. Denn zumindest aus meiner Sicht liegt da einiges im Argen.
Ich glaube nicht nur aus deiner. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich und ich liebe alles an deiner Erklärung eben. Weil ich finde, das kann ziemlich gut erklären, was sie da tut und wieso es ihr so wichtig ist, Emma abzuwerten.
Und ein bisschen sehe ich das eigentlich in fast allen Paaren da gerade drin, ne? Und ja, verstehe ich, es ist auch eine Stresssituation, eine Situation, wo man sich nicht sicher ist mit der eigenen Beziehung. Und ja, Umut und Emma liefern auch viele Anhaltspunkte, das sind gar keine Frage. Ich möchte damit nicht sagen, dass es ungerechtfertigt ist oder dass deren Beziehung, dass ich es gut heiße, was da abläuft. Aber dass alle anderen, dass denen es so viel gibt, sich so explizit die ganze Zeit immer wieder über sie zu stellen, spricht für mich schon dafür, dass es denen, sagen wir einfach mal, gerade allen nicht so optimal geht.
Total. Ist ja auch so witzig. Die sind immer, haben die schlimmsten Streits miteinander, wo ich denke, boah, wie ihr gerade miteinander umgeht, das muss doch das Ende bedeuten. Und dann 2 Sekunden später machen die auf PaartherapeutInnen für Emma und Umut. Ich denke, das schon, das muss man sich auch irgendwie erstmal dann trauen. So glashausmäßig.
Total. Vielleicht gucken die Leute deswegen das Sommerhaus so gerne.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Weil wir alle einen nach unten Vergleich machen mit den Paaren und dann denken, bei uns ist es gar nicht so schlimm.
Kann echt gut sein. Aber ich muss sagen, bei mir funktioniert es nicht. Und das meine ich jetzt nicht als Abwärtsvergleich mit Menschen, die das lieben, das zu gucken, sondern wirklich einfach als, mich hat das wirklich betroffen gemacht, diese Folge. Mir war es zu viel. Und ich dachte auch, wie kann es denn jede Folge so riesen Eskalationen geben, die sich irgendwie im Kern inhaltlich auch einfach nicht mehr unterscheiden.
Vielleicht sind die jetzt auch einfach fertig. Ich war traurig, dass Jill und Oliver gegangen sind. Da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen. Die sind ja weg.
Fand ich auch schade. Ich mochte die ja dann irgendwie, ne? Hat man sich ja nie gewöhnt.
Das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Ich hätte gedacht, dass ich den Olli den schlimmsten von allen finde. Aber so war es nicht. Die waren fast noch das Paar, wo ich das Gefühl hatte, ach, die sind ja richtig nett miteinander. Zumindest werten die sich nicht die ganze Zeit ab.
Ja, und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil du ja schon gesagt hast, oh, der Olle war, das wird was. Und so, und dann habe ich die ganze Zeit beobachtet und dachte so, wann macht der endlich was? Die Dina hat gesagt, da kommen noch Sachen, kam nichts. Aber ich meine, vielleicht haben die auch einfach, weiß ich nicht, wurde es halt nicht gezeigt oder sie haben wirklich einfach eine friedlichere Beziehung. Wer weiß das schon.
Franz, ich würde sagen, damit ist es das für heute, oder?
Ich würde es auch sagen. Das war auf jeden Fall keine kurze Folge.
Bevor wir zumachen, ich will eine Sache noch unbedingt sagen. Es hat eine Person uns auch eine nette, aber witzige Nachricht geschrieben, wo sie auf eine von meinen sprachlichen Eigenheiten hingewiesen hat. Und ich werde die jetzt nicht wiederholen, weil ich glaube, wenn man es vorher nicht gehört hat, aber ich das dann ausspreche, dann hören alle Zuhörenden, denen das vorher nicht aufgefallen ist, hören dann nur noch das.
Kannst du mir das nachher sagen? Weil ich weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht.
Das war ganz spannend. Das wurde mir auch schon, ich hatte ja öfter mal an der Uni auch so Präsentationsworkshops, wo wir so geübt haben, mit so Trainern zu präsentieren und sowas. Und das war halt auch, was die immer wieder bei mir gesagt haben. Ich habe es anscheinend immer noch nicht gelernt. Aber die Person kann ja mal rückmelden, weil jetzt, ich hatte das Gefühl, diese Folge habe ich wirklich extrem drauf geachtet. Und die Person kann ja mal rückmelden, ob es geklappt hat. Und die können alle mal mitraten, was es ist.
Schreibt mal in die Kommentare, nee, mach das nicht.
Gott, nein, jetzt hören alle noch mal explizit damit zu. Jetzt werde ich, nee.
Nee. Und sprachliche Eigenheiten sind eigentlich sehr süß.
Kommt drauf an. Auf jeden Fall. Wir haben eine ganz lange Liste mit Sachen, die wir euch noch sagen wollen. Nummer 1. Kauft unbedingt Tickets für unsere Live-Show. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da kommt. Außerdem, wenn ihr schon dran seid, kauft unbedingt auch noch Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich noch nicht mal angefasst. Gebt uns unbedingt 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Abonniert uns, klickt auf die Glocke und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Dina, ich küsse die feministische Revolution. Bis nächste Woche.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.